Das spielende Klassenzimmer.
Schule und Spiel.
Hallo und herzlich willkommen zum Schule und Spiel Spezial. Ich bin Alexandra Kämmerer und ich beschäftige mich als Lehrkraft, Dozentin und leidenschaftliche Spielerin schon seit vielen Jahren mit der Frage, was wir vom Spielen für gute Lernprozesse lernen können. Und in diesem Podcast-Spezial des spielenden Klassenzimmers spreche ich mit Menschen aus Schulen, Kitas, Vereinen oder anderen pädagogischen Kontexten über konkrete Ideen, Erfahrungen und Methoden, die spielendes Lernen in die Praxis bringen. Naja, und manchmal, da gehen sie dabei ganz ungewöhnliche Wege. Und heute ist Stefanie Müller bei uns zu Gast. Sie leitet das Projekt To Be for Kids und verbindet dabei Bewegung, Spiel und Lernen. Dabei sprinten Kinder für Matheaufgaben, lösen Rätsel in Bewegung und erleben Lernen als gemeinschaftliche Herausforderung. Das verspricht doch interessant zu werden. Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
Hallo Alex, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auf unser Gespräch, weil du mit To Be for Kids was machst, das einfach perfekt in diesem Podcast passt. Du bringst Kinder spielerisch durch Bewegung ins Lernen. Bitte stell dich doch einmal vor, wer bist du und wie bist du auf die Idee gekommen, Kinder für Mathe, Deutsch und andere Themen durch Bewegung zu begeistern?
Ich bin die Steffi Müller, ich bin 46 Jahre alt, habe 3 Kinder, 6, 9 und 14. Und mein ältester Sohn ist der Grund dafür, dass ich To Be for Kids gegründet habe. Als er 8 Jahre alt war, hat er mir gezeigt, was für eine Speicherleistung er auf seiner Festplatte hat, wenn er Fußball und Lernen miteinander kombiniert. Es war unglaublich zu sehen, wie viel Freude er da dabei hat. Und ich habe mir überlegt, es gibt so viele Themen, die wir mit digitalen Medien unterstützen. Manche positiv, manche negativ. Aber im Bildungssystem habe ich gedacht, da fehlt eigentlich noch was, wo Kindern richtig Freude macht. Und auch Erwachsenen. Und das war im Prinzip so der Startpunkt von To Be for Kids. Also ein 8-jähriger Junge, der während er Fußball spielt, Fußballsequenzen nachspricht. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, wir haben eine große Galerie bei uns im Haus. Da hat er immer den Ball gegen die Wand geschossen. Und bei jedem Ballkontakt hat er so einen Spruch losgelassen wie Havertz, super Lauf, Kimmich, super Pass, Neuer, klasse gehalten. Und irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, Mama, ich brauche neue Spielernamen. Bitte such sie mir im Internet raus. Dann habe ich gesagt, okay, wen hättest du denn gerne? Dann sagt er Schalke und Bremen. Dann bin ich ins Internet und habe ich gedacht, oh mein Gott, schwer zum Sprechen, schwer zum Merken und schwer zum Schreiben. Habe ich ihm jeweils 8 Namen rausgesucht und zack, hat er die abgespeichert gehabt. Und so war, wie gesagt, dann die Idee von To Be for Kids geboren.
Mhm. Und wenn ich jetzt an eine Schule komme und da findet eine Einheit von dir statt, sagen wir, ich komme durch die Tür, ich schaue mich um, was sehe ich? Was passiert bei To Be for Kids?
Zunächst mal siehst du einen großen Bildschirm und vor diesem großen Bildschirm stehen 4 Buzzer. Rot, schwarz, rot, schwarz. Auf diesem Bildschirm siehst du irgendeine Frage. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, 5x5. Und unter dieser Frage steht dann in Rot und in Schwarz zum Beispiel 25 und 30. Und dann müssen die Kinder halt in der Bewegung auf diesen Bildschirm zurennen, sich überlegen, was ist die Frage, was ist die richtige Antwort und locken die dann über diesen Buzzer ein. Und da sieht man, wie Kinder extremst gut für oftmals nicht so spannende Inhalte, wie zum Beispiel Mathe oder Deutsch, begeistert werden können. Ich habe gerade heute wieder 5 Einheiten gehabt. Die Kinder waren so laut in diesem Bewegungsraum, dass ich ein paar Mal gedacht habe, jetzt kommt bestimmt gleich die Lehrerin, die im Klassenzimmer unter mir war und sagt, Steffi, jetzt sei da mal bitte ein bisschen leiser.
Warum ist es denn so, dass Kinder gerne freiwillig Dinge, wie zum Beispiel so eine klassische Aufgabe, die sie normalerweise vielleicht sogar ablehnen würden, auf einmal gerne machen, sobald diese Aufgabe als Spiel daherkommt?
Ich glaube, in meinem Fall ist der große Türöffner wirklich das System. Das heißt, es ist der große Bildschirm, weil alle Kinder oder viele Kinder finden Fernseher spannend. Und dann auch diese Buzzer. Ich sag immer, jeder Mensch drückt gerne Knöpfe. Und damit ist ihre Neugier geweckt. Was die Kinder bei mir im Spiel auch haben, sie haben immer sehr viel Erfolgsmomente. Also ich gestalte die Spiele auch immer ganz bewusst so, dass sie die richtigen Antworten wissen. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt zum Beispiel in der vierten Klasse irgendwelche Aufgaben löse oder vorstelle, wo nur 2 oder 5 Kinder lösen könnte, die halt so die Mathe-Cracks sind, sondern ich möchte wirklich Aufgaben aufschalten, wo ich weiß, dass der Großteil der Kinder diese Aufgaben löst. Und das hat auch damit zu tun, wie das System an sich aufgesetzt ist. Da sage ich gern später nochmal was dazu. Und wenn die Kinder Erfolgsmomente haben in einem Thema, das sie eigentlich nicht so toll finden, dann löst es einen Willhaben-Faktor aus. Ich habe sehr viele Kinder, wenn die das erste Mal bei mir spielen, sage ich immer, okay, jetzt starten wir mal mit einer ganz einfachen Matheaufgabe. Und dann schläft oftmals der Hälfte der Klasse das Gesicht ein. Manchmal habe ich auch Tränen in den Augen. Ich kann das nicht, habe Angst vor Mathe, ich bin schlecht in Mathe. Dann sage ich immer, ich kann das noch nicht, kann das bald. Mach manchmal auch so eine Wette mit ihnen, sage ich, wette mit euch, dass ihr bei dem nächsten Quiz von 12 Fragen 8 richtig beantwortet. Wenn ihr weniger schafft, mache ich 10 Hampelmänner. Damit habe ich sie auch schon wieder sofort einkassiert, weil Wettbewerbe finden, vor allem mit Lehrkräften, finden Kinder sowieso immer spannend. Und wenn sie dann von diesen 12 Fragen 10 richtig beantwortet haben, dann merkt man einfach, wie sie wachsen und wie sie Freude daran haben und wie sie eben noch mehr in dieses Spiel rein wollen.
Mhm. Du scheinst den Kids damit ja auch sehr, sehr viel zuzutrauen.
Ja.
Was fasziniert dich so an der Art, wie sie lernen?
Kinder sind neugierig, wenn man sie lässt. Kinder sind mutig, wenn man sie lässt. Und Kinder geben einem, und jetzt benutze ich das Wort immer, obwohl mir mal jemand gesagt hat, ich soll das nicht immer benutzen, aber Kinder geben einem immer sofort eine ehrliche und authentische Rückmeldung zu dem, was man mit ihnen macht. Und das ist sensationell. Das ist im Positiven, finde ich das toll. Aber auch, wenn die mir rückmelden, Steffi, das finde ich jetzt nicht so toll, bin ich auch super dankbar für. Dann kann ich mich wieder fragen, okay, was hätte ich denn besser machen können, damit die Kinder das toll finden.
Sicher wird es jetzt auch den einen oder anderen unter den Hörerinnen und Hörern geben, der sich denkt, ah, okay, mit einem Bildschirm, ich schaffe erstmal Aufmerksamkeit. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass aus Motivation Überreizung wird?
Das ist eine gute Frage. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Kinder in ihren Emotionen in meinen Einheiten ständig hoch und runter pushe. Also es wird laut, es wird wild. Ich sage auch immer, die Kinder dürfen bei mir laut werden. Die dürfen sich freuen, weil es zeigt mir, dass sie mit viel Emotionen dabei sind. Und gleichzeitig gebe ich ihnen aber auch immer klare Vorgaben an die Hand, wie wir dann auch alle wieder runterkommen, beziehungsweise ich habe dann auch verschiedene Ansätze, wie ich sie dann auch wieder ganz bewusst in die Ruhe bringe. Es gibt manche Klassen, da muss man eher so die Emotionen rauspushen, ja. Und dann gibt's aber auch andere Klassen, wo ich merke, oh, jetzt muss ich ein bisschen runterfahren und gucken, dass die jetzt erstmal wieder zur Ruhe kommen. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Ansätze, wie ich das mache. Und bis jetzt habe ich eigentlich noch keine überreizten Kinder, also im Negativen, aus meinen Einheiten gehen sehen.
Mhm. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um auch nochmal den Bogen zu schlagen. Zuvor, als du meintest, du könntest nochmal ein bisschen näher auf das System eingehen. Was genau ist denn dein Buzzer-System?
Mein Buzzer-System ist ein einzigartiger Türöffner in die Welt und die Aufmerksamkeit der Kinder. Genau so möchte ich es formulieren.
Und du hast ja jetzt schon beschrieben, also es tauchen diese Aufgaben auf, die Kinder drücken entweder den einen oder den anderen Knopf, um eine Aufgabe einzuloggen. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen für uns spezifizieren. Wo findet sich das Spielerische und das Teamelement hier?
Die Kinder spielen immer in 2 Teams. Also wenn ich zum Beispiel 16 Kinder habe oder 20 Kinder habe, dann habe ich halt 2 Zehnergruppen. Die spielen immer im Team. Und jedes Spiel bei mir, sei es mit dem Buzzer-System oder auch, ich mache ja auch viele analoge Spiele, die sie dann auch in ihrer Lebenswelt weiterspielen können, es findet immer alles im Wettbewerb statt. Und Kinder finden, auch davon bin ich wirklich von überzeugt, Wettbewerb toll. Die freuen sich, wenn sie sich mit anderen Kindern messen können. Die freuen sich, wenn sie sehen, ich habe von 12 Fragen 10 richtig beantwortet. Das feiern die. Man muss es nur gut moderieren. Weil ich weiß ja, dass es gerade um das Thema Wettbewerb sehr viel Diskussionen gibt. Was passiert denn mit dem Verlierer? Mhm. Wenn ich allerdings den Kindern die Möglichkeit gebe, dass zum einen jede Gruppe mal im Gewinnerteam ist, dass jedes einzelne Kind seine Erfolgsmomente haben kann und ich das mit den Kindern auch aufnehme. Wie fühlt man sich denn, wenn man verloren hat? Was braucht es, wenn man merkt, dass man nicht die richtige Antwort gegeben hat? Und wenn die Kinder verstehen, dass das, was ich sage, ich auch wirklich so meine, also ich zum Beispiel eine von meinen Regeln ist, dass wenn ein Kind eine falsche Antwort drückt, dann möchte ich keinen von wegen dir haben wir jetzt verloren hören. Mhm. Oder wenn ein Team 2 Punkte mehr hat, von wegen, was seid denn ihr für Loser? Das nehme ich mit den Kindern von Anfang an ganz klar auf. Und dann frage ich sie aber auch, überlegt euch doch mal, wie würdet ihr euch fühlen, wenn zu euch jemand kommt und sagt, hey, ihr seid die Mega-Loser. Oder wenn ihr merkt, ihr habt die falsche Antwort gedrückt. Was braucht man dann? Braucht man dann da jemand, der noch einen draufhaut? Oder braucht man vielleicht jemand, der einen ermutigt? Und wenn man die Kinder hier in die Fachlichkeit nimmt, und da kann ich wirklich sagen, ich habe jetzt in den letzten paar Jahren wahrscheinlich über 4.500 Kinder bespielt. Aber wenn man sie hier in die Fachlichkeit nimmt, dann verstehen sie das auch. Und dann wollen sie das auch so weiterleben. Und dann haben sie entsprechend Spaß dran.
Wie genau gehst du denn damit um, wenn jetzt ein Kind mitgemacht hat und mit dieser Frusterfahrung versucht zu verarbeiten? Also gehst du dann eher in das Gruppengespräch, wie du es eben erwähnt hast, oder würdest du dann auch einzeln auf Kinder zugehen?
Das mache ich situationsabhängig. Ich schaue mir ja die Kinder sehr genau an. Ich schaue mir die Gruppendynamik sehr genau an. Es gibt Kinder, die sind in der Klasse sehr präsent, sage ich jetzt mal. Eher gehören vielleicht zu den stärkeren Kindern, also erstmal vermeintlich stärkeren Kinder. Dann gibt es Kinder, die sind eher zurückhaltend. Da merkt man vielleicht auch bei verschiedenen Situationen kann man das festmachen, dass sie emotional nicht so stabil sind. Und dann überlege ich mir immer sehr genau, ist es jetzt eine Situation, also angenommen zum Beispiel ein Kind wird jetzt gerade niedergemacht von anderen Kindern. Mhm. Und dann überlege ich mir jetzt, wenn ich das jetzt in der Gruppe anspreche, hilft es den Kindern überhaupt? Wenn ich der Meinung bin, dass es dem Kind in dem Moment nicht hilft, dann gehe ich erstmal drüber hinweg und spreche das danach in Ruhe mit dem Kind an. Wenn ich aber der Meinung bin, das Kind kann das in dem Moment in der Gruppe gut verarbeiten, dann spreche ich es gerne in der Gruppe an. Mhm. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Kind die falsche Antwort gibt und danach in Tränen ausbricht, dann gehe ich zu dem Kind hin und dann sage ich zum Beispiel so Sachen, du wolltest jetzt unbedingt die richtige Antwort geben, weil du wolltest den Punkt für dein Team sammeln. Also im Prinzip das Kind spiegeln. Und dann frage ich die Kinder, ich sehe, dass du traurig bist. Was brauchst du denn, damit es dir besser geht? Und ich hatte gerade heute genau so eine Situation, da hat ein Kind geweint und dann bin ich auf das Kind zu und habe gesagt, was brauchst du denn, damit es dir besser geht? Und in dem Moment hat die angefangen zu lachen. Und ich glaube, sie hat in dem Moment angefangen zu lachen, weil sie das wahrscheinlich so noch nie gefragt wurde. Also sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich diese Frage stelle. Und dieses Lachen hat im Prinzip die Situation total entspannt.
Mhm. Ich finde es auch schön, dass du auf die Kinder zugehst und sie spiegelst. Das ist eine Erfahrung, die ich sehr intensiv, sowohl in meiner pädagogischen Arbeit, aber auch vor allem seit ich ein Kleinkind habe, gemacht habe. Mhm. Egal wie hoch die Emotionen stehen, versuch ein Ja rauszukriegen. Und sei es, dass man formuliert, jetzt ist gerade alles blöd. Ja. Mhm. Und schon haben wir irgendwie eine Ebene.
Genau.
Wir sind uns in was einig. Und das ist eigentlich immer ein guter Startpunkt, nicht wahr?
Wie du sagst, die Kinder fühlen sich dann gesehen. Also zum einen ist, wenn wir sie spiegeln, in dem Sinn, in dem, was wir sehen, können sich die Kinder ja auch überlegen, ist das wirklich mein Gefühl? Also es kann ja auch sein, dass sie sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mich jetzt gerade über was ganz anderes geärgert. Aber auch dann bist du ja in dem Moment sofort, ich sag mal, hast du das Kind erreicht? Und dann kannst du nachfragen. Und ich glaube, das ist super wichtig. denke, dass wir Erwachsenen tendenziell über solche Gefühle hinweggehen. Gerne eher so Sachen sagen wie, das war doch jetzt nicht so schlimm. Oder sei nicht traurig. Ah, so schwer war es nicht. Oder ja, manchmal sage ich auch beim nächsten Mal wird's besser. Also zum Beispiel, wenn ein Kind eine falsche Antwort drückt, dann kann es sein, also zum Beispiel 5 mal 5 und da steht 25 und 20 und das Kind drückt 20. Dann kann es sein, dass ich sage, 5 mal 5 gibt 25, aber weißt du was, beim nächsten Mal, da drückst du den richtigen Knopf. Aber das Kind hat mir in dem Moment nicht zurückgemeldet, dass es traurig ist, sondern ich nutze das im Prinzip dann halt als Information.
Wenn wir jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer denken, bei denen es bestimmt schon im Kopf rattert, also was kann ich daraus mitnehmen, was kann ich benutzen vielleicht für meinen Unterricht, für Ganztagsschule, für Kita und so weiter. Kannst du uns so ein bisschen an die Hand nehmen und uns sagen, was könnte ich jetzt, sagen wir mal als Lehrkraft, aus deinem Ansatz und deiner vielfältigen Erfahrung mitnehmen, wo ich sagen könnte, ah, das könnte ich morgen oder nächste Woche im Unterricht anwenden. Und das könnte ich ausprobieren.
Sehr gerne. Also ich möchte zunächst mal sagen oder erklären, warum mache ich denn das? Im Prinzip geht es ja darum, wir Erwachsene oder wir Lehrkräfte, wir möchten die Aufmerksamkeit der Kinder haben. Und meine Erfahrung ist, dass man die Aufmerksamkeit der Kinder sehr gut über diese Wettbewerbe kommt. Eine Challenge Kinder gegen Steffi funktioniert immer. Mit dem starte ich in der Regel. Wir machen heute jetzt gleich mal einen ersten Wettbewerb Kinder gegen Steffi. Und dann starte ich mit einer Gruppeneinteilung. Dann sage ich den Kindern, wir machen jetzt eine Gruppeneinteilung. Da bekommt jetzt gleich jedes Kind ein Wort. Dieses Wort müsst ihr euch sehr gut merken. Und ihr müsst euch auch die Wörter von den anderen Kindern sehr gut merken, weil ihr braucht die, um das Rätsel zu lösen, das ich euch gleich geben werde. Denn das Rätsel wird sein, in welche zwei Kategorien oder in welche zwei Gruppen teile ich euch auf. Und dann sage ich, wenn ihr das Rätsel löst, dann mache ich 10 Hampelmänner. Wenn ihr das Rätsel nicht löst, dann schaue ich euch bei 10 Hampelmännern zu. Und da hat man in der Regel dann schon 3/4 der Klasse komplett bei sich. Und das Schöne ist, dann sage ich quasi zu dem ersten Kind hin und sage zum Beispiel, du bist ein Fuchs, das nächste Kind ist ein Goldfisch, dann haben wir ein Eichhörnchen, dann haben wir ein Seepferdchen, dann haben wir einen Elefant, dann haben wir einen Orca und so weiter. Also wirst du es wahrscheinlich auch schon merken, ich teile die Kinder gerade nach Land und Meerestieren auf. Und A, feiern die Kinder im Prinzip jedes Tier, das man ihnen gibt. Und sie feiern dann auch die Tiere der anderen Kinder. Und danach geht's natürlich los, ratter, ratter, ratter im Kopf. Was ist jetzt da die richtige Kategorie? Und ich mache es in der Regel so, dass wenn sie es nicht herausfinden, dann gebe ich ihnen Tipps, sodass sie trotzdem immer einen Erfolgsmoment haben. Und dann gehe ich meistens hin und sage, okay, jetzt haben wir es gemeinsam gelöst, dann machen wir die Hampelmänner halt zusammen. Also sprich, mit Kindern in den Wettbewerb gehen. Kinder feiern das total, wenn sie gegen Erwachsene gewinnen können. Und was da ganz wichtig ist, dass wir Erwachsene den Kindern halt auch den Erfolg gönnen.
Und es vielleicht auch dabei selber nicht zu ernst nehmen, nicht wahr?
Ja. Auf jeden Fall.
Und da zeigt sich ja auch wieder so eine Spaßkomponente, würde ich sagen. Denn ich finde, häufig hat Lernen in der Art, wie wir darüber sprechen, etwas sehr Ernstes. Also ich erlebe das auch im Umfeld, wenn Kinder eingeschult werden, dann heißt es, jetzt beginnt der Ernst des Lebens für dich.
Ja.
Und ich denke mir so, warum wünschen wir denen nicht viel Spaß in der Schule? Weil wir es, glaube ich, nicht damit assoziieren. Und das ist ja vielleicht auch so der Punkt, warum spielerisches Lernen für die einen so attraktiv klingt und für die anderen so abschreckend, weil es klingt nach Spaß. Ist Spaß das Entscheidende am Lernen für dich?
Für mich definitiv. Schau mal, wenn ein Kind in die Schule kommt, Erstklässler, wie sehen die in der Regel aus? Haben ein Gesicht, das vor Stolz platzt. Die meisten Kinder, juhu, ich bin ein Schulkind. Und dann schaust du dir die Kinder mal in der zweiten oder in der dritten Klasse an? Was machen die Kinder dann? Nach den Ferien, jetzt müssen wir wieder in die Schule gehen. Ich hatte das auch heute Morgen als Beispiel, habe gesagt, wer von euch hat heute Morgen denn gedacht, jetzt würde er gern 2 Stunden länger schlafen, weil wir ja Pfingstferien in Baden-Württemberg haben. Und da habe ich mich auch gleich gemeldet. Und dann gab es Kinder, die gesagt haben, ich habe mich überhaupt nicht auf die Schule gefreut. Habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ich habe mich richtig auf euch gefreut. Ich freue mich total, dass ich jetzt diese Woche, weil ich bin die ganze Woche an derselben Schule, dass ich diese Woche wieder mit euch spielen darf. Und wenn man sich das anschaut, was von der ersten Klasse, also wie die Kinder in der ersten Klasse starten und was sich dann entwickelt, ich persönlich finde es sehr traurig, weil ich glaube, jeder Mensch kann für sich persönlich fragen, was sind die Dinge, die man am liebsten macht, die sind meistens mit Spaß verbunden. Und was sind die Dinge, die man nicht so gerne macht? Das sind halt die, wo man sagt, oh, okay, das muss ich halt jetzt unbedingt machen. Klar, jeder Mensch hat seine eigenen Spaßkomponenten, aber ich finde es schon wichtig, dass wir uns in Deutschland mehr zugestehen sollten, dass etwas Spaß machen darf oder sogar muss. Ich komme auch ein bisschen so aus einer Kultur, nicht geschumpfen ist genug gelobt oder man muss Blut und Wasser schwitzen, damit sich auch wirklich, damit man sagen kann, man hat sich richtig angestrengt. Also Dinge, die leicht fallen, sind ja auch gerne mal, die sind nicht so viel wert. Und ich glaube, wir würden uns das Leben deutlich leichter machen, wenn wir uns alle fragen würden, was macht uns Spaß? Was macht uns keinen Spaß? Und dass wir die Dinge, die Freude machen, einfach stärker verfolgen. Es ist ja auch total simpel. Wenn etwas Spaß macht, habe ich etwas mit, dann verbinde ich etwas mit positiven Emotionen. Das bleibt doch viel eher hängen als etwas mit negativen Emotionen. Also es gibt schon auch Situationen mit negativen Emotionen, die hängen bleiben, aber das sind ja dann negative Situationen. Und möchte ich mich an die regelmäßig erinnern? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber an positive Situationen erinnere ich mich doch sehr gerne. Und wenn man sich mal anschaut, wie erfolgreiche Unternehmen ihre Werbung gestalten, würde ich schon auch sagen, dass man sehr, sehr viel positive Emotionen sieht. Warum dann also nicht auch schon bei unseren Kindern mit positiven Emotionen und Spaß ansetzen? Spricht meines Erachtens nichts dagegen. Im Gegenteil, eigentlich ist es ein Muss aus meiner Sicht.
Das finde ich ein sehr spannendes Bild. Ich habe jetzt gerade negative Werbung im Kopf, also so den Gedanken, wie sehe die Werbung aus, die so funktionieren, wie wir Lernen bewerben. Sowas wie, putzen musst du, hier ist ein Lappen. Statt, oh, Meister, super, blitzsauber, deine Wohnung riecht wie 1000 Blumen. Ja, natürlich, also welche von den beiden Werbungen finde ich attraktiver? Alleine, wenn das, aber das ist auch ein persönliches Pet-Peeve von mir, wenn das Wort müssen vorkommt. Mhm. Da bin ich schon immer so, ach, also eigentlich müssen wir gar nichts. Die Frage ist, könnten wir wollen? Und wenn ja, wie?
Da bin ich voll bei dir, Alex. Wenn zu mir jemand sagt, ich muss, dann habe ich so einen Standardspruch. Ich muss nur 2 Dinge in Deutschland. Steuern zahlen und sterben. Sonst muss ich gar nichts.
Zahlt man eigentlich auch Steuern aussterben? Ja, Erbschaftssteuer. Ach, Deutschland ist so schön. Wenn wir jetzt versuchen, liebe Steffi, nochmal so ein bisschen den Kern der Sache zu greifen, also sozusagen die Elemente, bei denen jetzt auch pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte sagen können, oh, das greife ich mir jetzt mal so aus Steffis Konzept heraus und das versuche ich bei mir mit anzuwenden. Wir hatten jetzt den Wettbewerbsaspekt, den du rausgestellt hast, auch dieses, ja, sich als Erwachsener mal nicht zu ernst nehmen und auch den Kids erlauben, eben positive Erfahrungen zu machen. Und das hattest du auch schon eingangs mal erwähnt, dass du auch versuchst, die Aufgaben so anzusetzen, dass sie eben auch erfüllbar sind. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass an der Stelle vielleicht manche Lehrkräfte sich gedacht haben, naja, aber ich muss die ja fordern und ich muss ja auch Leistungserhebung machen. Und ich frage mich, wie könnten wir das noch in eine Idee übersetzen für den Unterricht? Ist das vielleicht so ein Ansatz, bei dem man sagt, naja, ich kann aber eben auch mit Absicht erstmal Aufgaben mitbringen, die erfüllbar sind, die etwas wiederholen, was wir schon mal gemacht haben, bei denen ich erstmal positive Erfahrungen sammle, meinen Selbstwert steigere. Und dann gehen wir eine Stufe höher und sehen das vielleicht als Challenge, statt als, so, jetzt musst du aber mal richtig was lernen. Ist das so ein Weg, den wir gehen könnten, oder hast du da noch eine andere Idee?
Also ich bin da voll bei dir und ich würde es genauso formulieren, wie du es gerade ausgesprochen hast. Meine Erfahrung ist die, dass wenn ich mit einfachen Aufgaben starte, dass die Kinder dann auch kommen und sagen, jetzt bitte schwerere Aufgaben. Und was man nicht vergessen darf bei meinem Spiel, ich habe ja wie gesagt diesen Bildschirm, also wir stellen uns das jetzt mal vor in der Sporthalle, ich habe den in der Sporthalle an der Kopfseite stehen und dann stehen die Kinder in zwei Reihen hintereinander, sage ich jetzt mal so 20, 30 Meter von dem Bildschirm entfernt. Und dann müssen die ja auf den Bildschirm zurennen. Und manche Kinder sind schon in der Lage, während sie rennen, die Aufgabe zu erfassen und auch zu lösen. Und die drücken dann sofort auf den Buzzer. Manche Kinder können das nicht. Die rennen nach vorne auf den Bildschirm und dann bleiben die stehen und dann überlegen die erstmal. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eine riesen Challenge für die Kinder, weil die Kinder wissen genau, dass hinter ihnen 18 Augen sehr genau beobachten, ob sie den richtigen Buzzer drücken oder nicht. Das heißt, die Kinder sind ständig in einer exponierten Lage. Also da baue ich eigentlich einen immensen Druck auf. Und das darf man nicht vergessen, weil in dem Moment, wo ich unter Druck bin, unter Stress bin, kann ich je nachdem auch nicht mehr so logisch oder sachlich denken. Ich muss es anders formulieren. In dem Moment, wo ich richtig Stress habe, funktioniert der logische oder der sachliche Part meines Gehirns nicht. Also vor allem bei den Kindern ist das relativ schwer. Und das ist auch was, das nehme ich dann mit den Kindern auf. Ich sage ihnen dann im Nachgang, sage, hey, guck mal, hier habe ich gesehen, dass du mit dieser Frage, du hast Mühe gehabt. Sieht man ihnen ja manchmal auch im Gesicht an oder wenn sie dann irgendwie auf die Fingernägel beißen. Ich finde es aber mega, wie du dich dem gestellt hast, wie du darauf vertraut hast, dass du die richtige Antwort finden wirst und dass du dich auch getraut hast, die richtige Antwort zu drücken. Ich sehe dann manchmal, in welche Richtung die Kinder gehen wollen mit der Hand. Und wenn sie dann zu dem richtigen Buzzer gehen, dann sage ich immer, trau dich, vertrau auf deine Intuition. Und wenn sie dann auf den richtigen Buzzer drücken, das Gesicht von ihnen, Alex, dieses Strahlen, wenn sie dann zurücklaufen und alle und die Kinder feiern sie dann, das ist so viel wert. Aber das ist ein ganz großer Blumenstrauß an Emotionen, der da auf die Kinder zukommt. Und das darf man nicht vergessen, dass das eine Kombination ist, die Kinder auch erst lernen müssen.
Das, ja, wenn du sagst, das müssen sie erst lernen und man überlegt sich, naja, eigentlich sind sie ja in einem Schulkontext konstant in einer Situation, in der man eigentlich die Erfahrung machen könnte, dass Lernen schön ist, dann ist es vielleicht ja auch eine Lektion, die man da mitnehmen muss, mehr Erfolgsmomente schaffen zu können und auch zu dürfen, auch als Lehrkraft, also sich das auch erlauben zu können, dass Kinder mehr Erfolg erleben und nicht immer nur Leistungsmessung, Korrektur. Das sind ja auch Ansätze, die ja, wir durchaus auch als erzieherischen Auftrag verstehen. Aber ich denke, Motivation, Selbstwertgefühl gehört eben auch dazu.
Ja, und wenn ich noch hinzufügen darf, die Erfolge dann auch wirklich feiern. Wirklich laut feiern, positive Rückmeldung geben, auch den Kindern sagen, hey, bitte feiert eure Erfolge gemeinsam, weil die spielen ja immer als Team. Es gibt bei mir kein Einzelspiel. Also außer, wenn ich manchmal sage, ich brauche einen Assistent oder eine Assistentin, wer möchte gerne meine Assistentin sein, dann gehen alle Arme hoch und auch das mache ich im Wettbewerb. Auch das ist was Lehrkräfte mitnehmen könnten, wenn sie irgendeine Aufgabe verteilen wollen, wo sie wissen, da sind die Kinder gierig drauf, dann macht einen Wettbewerb draus. Und den kann man vielfältig gestalten. Man kann eine Matheaufgabe sagen, man kann sagen, ich sage ein Wort, ihr überlegt euch, wie viele Silben hat es. Man kann sagen, was ist die Hauptstadt von Frankreich. Man kann alle möglichen Fragen stellen und die kann man ja auch so gestalten, dass auch mal die Kinder ein Erfolgserlebnis haben, die normalerweise kein Erfolgserlebnis haben, weil Lehrkräfte kriegen ja in der Regel mit, für was interessieren sich Kinder. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine erste Klasse, 25 Kinder, von denen sind 24 Kinder Paw Patrol-Fan und ein Kind ist ein absoluter Planeten-Fan, dann könnte ich halt auch zum Beispiel mal sagen, nennt mir zwei Planeten außer Erde, ja, außer der Erde. Irgendwie sowas. Und schon hat das Kind einen Erfolgsmoment. Und dann feiert man das mit denen zusammen. Hey, super, toll, dass du dich getraut hast. Und Schaut mal, wie mutig er auch war. Das ist auch was, was ich immer wieder hervorhebe, wenn ich eine Frage stelle und die Kinder sind am Überlegen und dann hebt einer die Hand und dann gibt er gern mal vielleicht auch mal eine falsche Antwort. Dann merke ich schon immer, wie die Kinder um mich rum nervös werden. Sagen, ich weiß die richtige Antwort. Und das sind auch so Sachen, die nehme ich sofort auf und sage ich, hey, schaut mal, ich finde es mega, wie das Kind sich jetzt getraut hat, aus der Gruppe herauszustechen, sich zu melden und versucht hat, die richtige Antwort zu geben. Das war richtig mutig von dem Kind. Dann bitte gesteht ihm jetzt oder dem Kind auch zu, dass man nochmal nachdenken kann. Weil manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit, um auch nochmal nachzudenken. Und damit baue ich das Kind auf, das sich getraut hat. Und ich zeige aber im Prinzip auch den anderen Kindern, was ich von ihnen erwarte, dass ich es toll finde, wenn sie geduldig darauf vertrauen, dass das andere Kind die Lösung für sich selber finden wird. Was übrigens auch ein Punkt ist, wenn die Kinder auf den Bildschirm zurennen, was mir auch super wichtig ist, sage ich immer, wir sagen nicht vor. Und dann frage ich die Kinder immer, warum sollt ihr denn nicht vorsagen? Und dann kommt als erstes immer, ja, weil es unfair ist, weil dann kriegt der ja einen Punkt mehr oder der kann abschauen. Dann sage ich immer, also bei mir darf man abschauen, weil teilen macht Freude. Weil wir Lehrkräfte, wir teilen ja auch unser Wissen mit euch. Und dann sage ich, es gibt noch so einen Herzensgrund, den meine ich wirklich so, warum man nicht vorsagen sollte. Und dann kommen noch ganz viele andere gute Gründe, aber der Herzensgrund kommt ganz selten. Und der Herzensgrund lautet wie folgt: In dem Moment, wo ihr vorsagt, nehmt ihr einem Kind etwas, was euch nicht gehört, nämlich die Chance auf den Erfolgsmoment. Und dann frage ich sie, wie fühlt man sich, wenn man auf den Bildschirm zurennt und sich überlegt, was ist die richtige Antwort? 20, 25, 20, 25, 20, 25. Und dann entscheidet ihr euch für 25. Ihr seht, es ist die richtige Antwort. Wie fühlt ihr euch dann? Boah, dann sind wir stolz. Boah, dann sind wir fröhlich. Boah, dann sind wir glücklich. Und dann frage ich sie, und wenn aber im Vorfeld euch jemand diese Antwort schon hinterhergerufen hat, wie fühlt ihr euch dann? Dann lassen sie die Schultern hängen. Und dann merkt man richtig, wie die Kinder das nachfühlen können, wie sie das spüren. Und dann sage ich wieder also, und aus dem Grund, bitte, jedes Kind hat die Chance auf seinen eigenen Erfolgsmoment. Ihr dürft mir vertrauen, dass wenn ihr bei mir spielt, jedes Kind ganz viele Erfolgsmomente haben wird.
Ist dann die Bewegung bei dir im bewegten Spiel eigentlich am Ende der Wirkfaktor oder ist es das soziale Miteinander oder ist es der spielerische Aspekt? Was würdest du sagen, wenn du dich entscheiden müsstest? Was ist das, was dein Konzept wirksam macht?
Ich möchte mich eigentlich nicht entscheiden, weil das sind ganz viele verschiedene Punkte. Es kommt auch wieder auf das Kind drauf an. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Kind, das hat Angst vor Mathe und es sieht eine Matheaufgabe und dann merkt man richtig, das hält innerlich die Luft an. Das ist innerlich gelähmt. Und in dem Moment, wo du innerlich gelähmt bist, kannst du nicht gut denken. Wenn es allerdings aufsteht und losläuft, ja, dann löst du je nachdem diese Blockade damit. Mhm. Dann wiederum gibt's andere Kinder, die sind super begeistert bei der Sache. Die sind auch super überzeugt für sich. Die lernen vielleicht auch mal über das Spiel, dass sie nicht immer an erster Stelle stehen müssen, dass sie auch anderen Raum geben können. Und deswegen, ich möchte es nicht auf eine Sache festmachen, sondern das Spiel, also das, was mein Spiel ausmacht oder die Art und Weise, wie ich es auch spiele, ist, dass ich versuche, die Kinder so zu sehen, wie sie sind und dass ich mir überlege, was brauchen die Kinder, damit sie nachhat mit vielen Erfolgserlebnissen und guten Momenten und auch Zuversicht für sich selber rausgehen. Und das ist bei jedem Kind unterschiedlich.
Mhm. Kommt es denn vor, dass der Ansatz nicht funktioniert?
Sehr, sehr selten. Es gibt manchmal Momente, wo es nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das sind meistens die Momente, wo ich Lehrkräfte dabei sitzen habe, die noch nicht so gut darin sind, mir die Kontrolle zu überlassen. Die manchmal das Gefühl haben, ja, ich muss doch jetzt hier eingreifen. Sag den Lehrkräften immer zu Beginn, hör zu, ich möchte das komplett alleine spielen. Wenn ich eure Hilfe brauche, dann melde ich mich bei euch. Ihr dürft, setzt euch entspannt in die Ecke, schaut zu, genießt es. Könnt auch irgendwelche Arbeiten korrigieren, aber bitte nicht von außen eingreifen. Das fällt den Lehrkräften, manchen Lehrkräften fällt es schwer und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen. Ich bin auch ab und zu mal in einer Situation, wo, ich bin ja auch Kindertrainerin, wo andere Menschen meine Gruppe übernehmen oder auch wenn es um meine Kinder geht und wo ich merke so, ich möchte jetzt eigentlich gerne, also nochmal, ich möchte hier niemandem irgendwas Böses unterstellen, das ist ein ganz natürlicher Drang, weil man fühlt sich ja auch verantwortlich für diese Kinder und das ist schon auch ich frage da einen extremen Vertrauensvorschuss an, dass sie mich das komplett alleine machen lassen. Vielleicht auch, weil man manche Situationen nicht so sieht, wie zum Beispiel die Gruppeneinteilung, wo es schon mal passieren kann, dass es 5 Minuten absolute Stille ist und nichts passiert. Und da werden die Kinder nervös und da werden manchmal auch die Lehrkräfte nervös. Und je nachdem, wie eng die Kinder mit den Lehrkräften verbunden sind und wie die Dynamik in der Klasse ist, kann es schon sein, dass es mir dann so ein bisschen schwerfällt, die Kinder komplett bei mir abzuholen. Mhm. Allerdings habe ich noch nie eine Gruppe gehabt, wo ich sagen könnte, dass die Gruppe sich innerhalb der Einheit dass die Gruppendynamik sich nicht verbessert hat oder dass die Kinder nicht einen Schritt, also ruhiger geworden sind. Also angenommen, eine sehr aufgeregte Klasse kommt zu mir, dann kriege ich das trotzdem hin, dass die mit jeder Minute ruhiger werden.
Das führt mich zu der vielleicht sogar ein bisschen provokanten Frage. Wenn du in so einer Situation bist und vielleicht sogar auch mit Kindern arbeitest, die normalerweise als unmotiviert, unruhig oder schwierig beschrieben werden, wie oft aus deiner Sicht liegt das Problem beim Kind und wie oft im Lernangebot, das wir dem Kind machen?
Ich möchte so formulieren, es liegt niemals am Kind. Ich bin der Meinung, in der Kommunikation, im Austausch zwischen Erwachsenen und Kindern, ist es immer die Verantwortung von uns Erwachsenen, ob die Qualität gut ist oder nicht. Warum? Weil wir sind erwachsen. Wir haben eine entsprechende Lebenserfahrung. Wir haben schon ganz viel Strategien sammeln können. Wir haben uns vielleicht auch schon ein paar Mal die Nase blutig gehauen. Und wir sind ja auch in einer ganz anderen Rolle. Kinder haben das oftmals nicht. Die Kinder sind darauf angewiesen, dass wir ihnen da eine sehr klare Struktur und Orientierung geben, auf die sie sich auch verlassen können. Und wenn ich in eine Gruppe komme, wenn ich zum Beispiel in eine Klasse komme, wo man sagt, ja, die Klasse ist sehr schwierig, dann freue ich mich eigentlich innerlich, weil dann sage ich, das sind die liebsten Gruppen für mich, weil mit denen hat man die schnellsten und tollsten Erfolgsmomente. Weil in dem Moment, wo die sich gesehen fühlen, wo man ruhig und wertschätzend mit ihnen spricht, wo man ihnen Erfolgsmomente zugesteht, da geben die einem das sofort zurück. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
Wenn jetzt bei jemandem das Interesse geweckt wurde, nicht nur Prinzipien von dir zu übernehmen, sondern zu sagen, ich möchte mir die Steffi aber sowas von schnell auch mal bei mir in die Schule holen. Wie kann man dich denn erreichen und dich in die eigene Schule holen?
Am besten kann man mich erreichen über die E-Mail-Adresse info@tobeforkids.org. Wichtig ist, to be for kids, 2 als Zahl, B als Buchstabe, 4 als Zahl, kids.org. Das steht ja für 2x Bewegung, also 2b, Bildung und Bewegung, aber auch to be for kids, für Kinder da sein. Also entweder über die E-Mail-Adresse. Ich habe aber auch eine Webseite, www.tobeforkids.org, und man findet mich auch auf Instagram. Da ist auch auf der Website ist auch meine Telefonnummer hinterlegt und da kann man mich einfach anrufen oder auch kontaktieren. Und ich wohne ja ganz tief im Süden von Deutschland an der Schweizer Grenze. Ich sag aber, ich komme überall dahin, wo man mich haben möchte. Also Kilometer sind für mich keine Begrenzung oder keine Einschränkung, kein Hindernis.
Du machst ja auch ein bewegungsorientiertes Konzept. Das wäre sonst auch ein Widerspruch.
Genau.
Ich pack euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das natürlich auch nochmal in die Shownotes. Dann kann man sich da auch nochmal einfach per Klick zurechtfinden. Und jetzt würde ich gerne noch einen Gedanken zum Schluss fassen. Stell dir vor, du dürftest einen einzigen Satz über Kinder und Lernen auf ein riesiges Plakat drucken. Und das würde morgen in jedem Lehrerzimmer, jeder Kita, jedem Vereinsheim in Deutschland hängen. Was würde auf dem Plakat stehen?
Ein einziger Satz. Das ist aber jetzt echt eine Challenge für mich, gell? Ich habe es vor kurzem schon mal gesagt. Erst verstehen, dann reagieren. Ich sehe das oft und da nehme ich mich nicht aus. Passiert mir auch oft genug, dass Erwachsene auf Kinderverhalten auf eine gewisse Art und Weise reagieren und wahrscheinlich da oftmals gar nicht verstanden wird, warum das Kind so reagiert. Kinder, die in der Schule auffällig sind, die laut sind, aus meiner Sicht haben die oft ziemlichen Stress. Also das ganze Nervensystem steht unter Stress. Kein Kind steht morgens auf und überlegt sich, wie kann ich meine Lehrkraft ärgern. Im Gegenteil, die wollen eigentlich die Menschen, mit denen sie tagtäglich zu tun haben, mit denen möchten sie gut auskommen. Ja, jedes Kind, wenn es ein Lob bekommen hat von der Lehrkraft oder wenn es eine gute Note hat, oder viele Kinder kommen doch nach Hause und sind super stolz, die freuen sich darüber, über eine gute Bindung. Und ich glaube, bin wirklich hundertprozentig davon überzeugt, wenn wir Erwachsenen, bevor wir auf ein bestimmtes Kinderverhalten reagieren, uns überlegen, warum macht das Kind das so? Und mit diesem Mindset, dass kein Kind das absichtlich macht, dann würden wir wahrscheinlich oftmals viel entspannter reagieren. Dann würden wir nicht angetriggert werden von einem Verhalten. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn das Kind zu mir kommt und sagt, Steffi, du bist ein riesen Arschloch. Dann könnte ich natürlich jetzt hingehen und sagen, boah, was für ein Schimpfwort. Und wenn das Kind es dann auch noch vor anderen Leuten zu mir sagt, und wie stehe ich denn jetzt da? Und da muss ich jetzt sofort klare Kante zeigen, dass das so nicht funktioniert. Für mich ist es in dem Moment, entweder es ist ein Hilfeschrei oder es ist, also dass es dem Kind wirklich nicht gut geht und dass das Kind nicht weiß, wie es sich vielleicht in dem Moment anders ausdrücken kann. Manchmal ist es auch ein Ruf nach Aufmerksamkeit. Und was mir da immer hilft, dass ich sage, was wäre, wenn das Kind jetzt zu mir gesagt hätte, Steffi, du bist eine Kartoffel. Dann hätte ich in dem Moment gelacht. Und das sind die Momente, die entspannen die Situationen mit Kindern. Weil wir haben, nochmal, ich nehme mich nicht aus, ich habe ja selber 3 sehr herausfordernde Kinder. Immer wieder Momente, wo Kinder uns irgendwie antriggern. Wo beide Parteien in einem Stresslevel sind. Und da hilft Lachen, da hilft Entspannung, da hilft Runterkommen. Und wenn man das ein Stück weit relativiert, eben, dann wird halt aus dem A-Punkt, wird die Kartoffel, dann glaube ich einfach, dass die Frage, ob dieser Austausch jetzt positiv endet oder negativ endet, eher mit dem Ersteren beantwortet wird.
Das war ein fantastischer Gedanke zum Abschluss. Erst verstehen, dann reagieren, um ihn nochmal zusammenzufassen. Ja, vielen Dank, liebe Steffi, dass du uns heute mitgenommen hast in die Welt von To Be For Kids und dass du uns ja einen Einblick darin gegeben hast, wie bei dir Bewegung, Spiel, Lernen, aber ich habe mir notiert auch Erfolgsmomente, soziales Miteinander, das Loslassen von Kontrolle und vor allem auch das Vertrauen aufeinander zusammenfinden können. Und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte.
Und natürlich geht auch immer eine Frage an euch da draußen raus oder sogar mehrere Fragen. Was nehmt ihr denn aus dieser Folge für eure eigene Praxis mit? Ich würde mich sehr über eure Reaktionen und Kommentare freuen. Vielleicht ist es ja eine methodische Idee, vielleicht auch einfach die Erinnerung daran, Kindern mehr zuzutrauen und ja, lernen vielleicht auch wieder stärker als etwas zu verstehen, das Spaß machen darf. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie auch sehr, sehr gerne mit Kolleginnen und Kollegen oder anderen Menschen, die mit Kindern arbeiten. Ich würde mich freuen. Und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei, mit Kindern mehr zu spielen.
Tschüss.
Tschüss.